Fisi Madende, der Podcast.
Warum soll auch alles glatt laufen? Ich meine, ist ohne Scheiß.
Aber hey, wir haben jetzt die dritte Staffel hinter uns. Eigentlich müssten wir das Ding doch beherrschen, oder nicht?
Erstaunlicherweise ist es eigentlich so, dass die Fehler ja in der ersten zwei Staffeln passieren müssen, die technischen Probleme und so. Das haben wir irgendwie ausgelostet. Das holen wir jetzt alles noch.
Ja.
Außerdem fangen wir jetzt an, die wertvolle Podcast-Zeit mit technischer Erklärung voll zu babbeln.
Schneide mal raus.
Das schneiden wir, vielleicht schneiden wir es raus. Aber starten wir doch direkt rein. Ich stelle uns einen Gast erst schon mal vor.
Ja,
ne? Der sitzt jetzt schon in der Ecke und langweilt sich die ganze Zeit, armer Kerl.
Bestimmt.
Halt noch ein kleines bisschen auch aus, noch, Michael. Unser heutiger Gast ist 58 Jahre alt, promovierter Linguist, Sprachwissenschaftler, Autor, Publizist und Herausgeber der Pfälzisch-Pennsylvania-Deutsche Zeitung Hive wie Trive. Als Experte für alles, was mit Buchstaben zu tun hat, hat er uns jede Menge im ersten Teil von Hive wie Trive, der Film, beigebracht. Ein paar Fragen sind da aber noch offen geblieben. Zum Beispiel, was ist ein bucklich Männchen? Warum bespricht man Warze, dass sie verschwinden? Und wie passt um Himmels Wille Harry Potter in die ganze Sache rein? Wir freuen uns abartig, ihn in unserem Zelt zu begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Michael Werner.
Ich freue mich, dort zu sein. Groß Dank.
Groß Dank, sagt man in Pennsylvania. Sehr gut. Oh, da werden wir Mengen drüber erfahren.
Ja, da hat unser heutiger Gast ja eine richtig große Reise hinter sich.
Jetzt,
von Mensch, Pennsylvania daher.
Mensch aus Bayern. Der kommt doch nicht aus Pennsylvania. Wo kommst du her?
Also heute komme ich aus Mainz, ne? Und die größte Herausforderung für mich heute wird sein, pelzig zu schwätzen mit euch.
Wirklich?
Weil, ja, es ist so, weil es ist so, ich komme eigentlich von Everzum. Der Frau ist von Grünstadt, glaube ich, ja, Monchig, ja? Die weißt du, wie die Rett.
Ne? Ja,
und aufgewachsen bin ich in Frankenthal. So. Und jetzt wohne ich in Oberolm bei Mainz.
Ja.
Und ehrlicherweise rette ich pelzig nur mit meinem Vater und meiner Tante oder meinem Bruder vielleicht. Ja? Weil ich habe keinen Zugriff auf die Spruch. Mhm. Ja? Und
ja.
Pennsylvanisch-Deutsch ist ganz anders. Also ich kann Klick machen und kann Sterne Pennsylvanisch-Deutsch schwätzen. Ich habe keinen Truffel für Sell, du, weil Sell habe ich gelernt, das ist ich Spruch. Aber so zu retten, wie ich früher gerettet habe, als wie ich ein Kind war oder ein junger Mann, das ist echt hart. Für mich halt. Und das ist meine Challenge für den Ovid.
Den Ovid. Du kannst ja eine Mischung draus machen. Also wir sind offen für alles.
Männer schon einen Gaststock gehabt, der Douglas. Der,
ja.
hat dann gesagt, er macht jetzt die ganze Sendung, macht er jetzt auf Pennsylvanisch-Deutsch.
Das zählt du nicht mehr nett. Aber,
das zählt du mal nicht.
Wir gucken mal. Aber okay, nicht so arg Hochdeutsch. Ne?
Wir probieren.
Du kannst es machen, wie du dich wohlfühlst. Männer schon genug Leid gehabt, wo wir eigentlich gedacht haben, ach Gott, die werden jetzt nur im Dialekt schwätzen. Wie zum Beispiel die Kringo Meier. Das war jetzt nicht wirklich monomerisch und auch nicht ludwigshäfnerisch, was der geschwätzt hat. Ne?
Das war Oxford-Deutsch.
Oxford? Naja, nicht ganz. Das war so Sprengsel drin.
Sprengsel waren es.
Aber wie lang hast du dann pelzig gerettet? Du hast gesagt, als Kind, als Jugendlicher, wann hat das aufgehört bei dir?
Naja Gott, die Kontexte ändern sich halt. Ne? Also wenn ich halt zu Hause war bei den Großeltern in Everton, klar haben wir halt pelzig gerettet den ganzen Tag. Da waren halt Cousins drumherum, Cousine, Tante, Onkel und so weiter. Und allerdings zu Hause in Frankenthal haben wir schon Hochdeutsch mehr gesprochen in der Familie.
Mhm.
Weil mein Vater war Lehrer gewesen. Und das war einfach so. Also nur wenn jetzt die Tante angerufen hat oder die Oma, dann sind die auch ins Pelzig gewechselt. Ne? Aber mit uns haben sie Hochdeutsch geschwätzt. Das war halt Lehrerskind. Ne?
Ah,
und ja. Also mein Interesse am Pfälzisch ist eigentlich bei der Großmutter in Ebertsheim entstanden, weil die hat noch so einen Nebenerwerbsbauernhof gehabt. Und wenn die Leute kamen dann zum Kescheroppe und die hat Hinkel gehabt und so. Und die ganze Nachbarschaft hat halt nur Pfälzisch geschwätzt. Und das war schon halt, das hat mich irgendwie interessiert, weil ich gemerkt habe, das ist anders, wie ich retten kann.
Mhm.
Die haben viel Französisch drin gehabt, die haben auch jüdische Wörter drin gehabt, die haben das R gerollt, wie ich es gar nicht kann, dorthin in Leiniger Land.
Ja,
ich kann das überhaupt nicht.
Ja, das verschwindet leider.
Na? Ja, ja. Das ist schon toll. Und kann ich bis heute nicht. Und das hat mich irgendwie früh fasziniert, muss ich sagen. Also dieser Unterschied einfach. Und ja, da war relativ schnell klar, dass mich das auch im Studium auch reizen würde, da was mitzumachen.
Das wäre nämlich so meine erste Frage gewesen, ne? Wenn man schon so einen Beruf hat, ne? Sprachwissenschaftler, wenn man so mit Sprach viel zu tun hat, wie ist das als Kind, wie ist das als Jugendlich, wie kommt man überhaupt darauf, dass man so einen Beruf machen will? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe viel Idee gehabt, was ich vielleicht mal so wäre könnte oder so. Je älter ich war, bin umso weniger waren es dann. Weil alles wie Raumfahrer und sowas dann irgendwann halt weg war. Ne? Das hat man dann gewiss. Aber ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass das ein Ding für mich ist. So. Wie bist du da drauf gekommen? Tatsächlich nur durch diese Austausch?
Naja, sagen wir mal so. Also für mich war relativ klar gewesen, was ich nicht werden will, nämlich Lehrer. Weil wir eine Lehrerfamilie sind und mein Bruder ist Lehrer geworden. Wir haben in der Verwandtschaft in alle Richtungen, X-Lehrer und Sozialarbeiter. Für mich war klar gewesen, das mache ich nicht, sondern ich habe ganz bewusst in Mannheim ein Hauptfach studiert, nämlich Germanistik und dann zwei Nebenfächer, allgemeine Linguistik und Soziologie, um einfach sicher zu sein, mit der Kombination kann ich kein Lehrer werden. So, das war klar. Und auf der anderen Seite...
Revoluzzer.
Auf der anderen Seite war auch klar, ich habe sehr früh bei der Zeitung in Frankenthal mitgearbeitet, als Freier, bin zu den Konzerten gegangen, habe dann die Berichte halt geschrieben, die es damals noch gab. Mhm. Ja, und habe das 7 oder 8 Jahre lang gemacht und dann wollte ich eigentlich, sage ich mal, Journalist werden und gelandet bin ich dann letztlich eben in Mainz bei einem Fachverlag. Wir machen im Prinzip Maschinenbau-Titel, also Business-to-Business-Information, alles rund um Industrie, Hannover Messe, VDMA, Maschinenbauverband und so. Also ganz anderes Thema. Da bin ich Verlagsleiter und verantwortlich praktisch für diesen Bereich. Also hat mit Linguistik gar nichts zu tun. Mhm. Und insoweit ist das einfach mein Steckenpferd geblieben jetzt seit 30 Jahren. Ich habe mir dann gesagt, okay, komm, wenn ich jetzt kein Journalist werden kann, gründe ich meine eigene Zeitung. Und das war halt dann Hive with River, ja. Ich habe ja promoviert über die englischen Einflüsse in der Mundartliteratur in Pennsylvania. Und als ich fertig war, hatte ich 30 Autoren, die gesagt haben, es ist aber schade, dass du fertig bist. Also eigentlich würden wir gerne, wir können gar nicht publizieren, es gibt keine Möglichkeit mehr. Die Zeitungen werden hier aufgekauft von Amerikanern und wir haben früher so Kolumnen gehabt und die werden rausgeschmissen. Und ich war halt bei der Rheinpfalz und habe es als Freier und habe dann gesagt, komm, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, im Prinzip so ein Newsletter erstmal noch zu kopieren und zu verschicken. Und dann irgendwann wurde dann gedruckt. Und mittlerweile sind wir im, glaube ich, 27. Jahr. Mhm. Und der Patrick Dunmire vom Pennsylvania German Cultural Heritage Center ist in Kutztown, ist Mitherausgeber seit 2 Jahren. Und so sind wir gut dabei. Das Ding hat 2000 Auflage oder 2500, machen wir zweimal im Jahr. Ist ein großer Spaß weiterhin und wir versuchen eine transatlantische Tageszeitung zu machen.
Also jetzt muss ich mal kurz zwischen reingehen. Du hast jetzt hier dein ganzes Leben in 2 Minuten so abgehandelt. Erstmal, als wäre es gar nichts Besonderes so. Ne? Das macht man halt so nebenher. Ich meine, manche ist auch schon auch gemacht. Ne? Ja, statt einen Doktor gemacht in Schollologie und dann bist du weiter und so weiter. Ne? Das ist so natürlich für uns, ne? Mehr in mittlerer Reife. Wir haben dann irgendwie noch unsere Weiterbildungen gemacht und dann vielleicht noch ein Fachabitur, vielleicht noch was drauf ging. Das ist für uns natürlich eine ganz andere Welt. Ne?
In Sozialarbeiterwoche.
Ernsthaft, es ist ja Plan B gewesen. Ne? Also ich bin ja in Frankenthal groß geworden und ich habe der Etzel gehört, wie er erzählt hat, wie er im Haus die Jugend rumgesprungen ist. Ja. Da bin ich auch rumgesprungen, also im alten Haus die Jugend. Also praktisch, ich war nur irgendwie ein Jahr vor oder nach ihm in dem Gitarrekurs. Also wäre vielleicht fast ein anonymer Gitarrist geworden, wer weiß.
Ihr wart im selben Gitarrekurs
also quasi, zumindest, ne?
Im gleichen Haus,
aber knapp verpasst. Ich glaube, das erste Jahrgang 63, 65. Also arg weit kann es nicht gewesen sein. Ne? Ja. Bei mir war es 81, wie ich angefangen habe mit Gitarre. Ja. Und dann habe ich im Hemshof gewohnt, da in der Blücherstraße, Monchi, da warst du auch um die Ecke, ne?
In der Kanalstraße.
In der Kanalstraße, aber, ich bin
aber
auch,
nur Joa.
Ich bin auch kein Feinrippler geworden, sozusagen. Also, was blieb übrig? Etwas anderes halt.
Ja, ja, schön. Ah ja, aber ganz ehrlich, Michel, ich finde es geil, was du gerade eben alles aufgezählt hast. Es gibt aber auch Leute, die haben davon überhaupt keine Ahnung. Was ist ein Pennsylvanisch Deutsch?
Moment. Gehen wir noch einen geraden Schritt zurück. Hörst ne?
noch?
Ja. Ja, ich hätte da vorher noch gefragt, was ist denn das überhaupt, was macht denn ein Verleger überhaupt? Also ich meine, die verenzische Verleger, die ich kenne, die machen Parkett und Fliese oder sowas, ne? Auf dem Bodde, die verlegen das auf dem Bodde. Aber was ist das? Du hast das gelernt, sozusagen, oder beziehungsweise das ist auch nach wie vor dein Hauptbroterwerb, ist Sache zu verlegen. Das ist auch Monchi sein Hauptjob, aber er verlegt echt? Hauptsächlich die Schlüssel und den Geldbeutel. Ja. Hey, das ist mir gerade eingefallen.
Und Parkettboden.
Wie ist das? Kannst du uns das kurz erklären?
Also ehrlicherweise, wie ich bei der Rheinpfalz geschafft habe, wusste ich das auch nicht.
Wie bist du denn da hier? Guck mal, also könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, oder das hätte ich mir für mich jetzt auch vorstellen können, zu sagen, das ist was Tolles, was zu veröffentlichen, ne? Was andere Leute irgendwie konsumieren. Bei uns war es halt Musik. Wir haben gesagt, wir wollen Platte aufnehmen, wir wollen das machen. Ist es so, ach, ein Ding gewesen, dass du gesagt hast, ich will was schreiben, ich will mit Worten was machen und suche Möglichkeiten
dazu? Also wie ich hingekommen bin, den Verlag war ganz einfach. Ich habe, als ich fertig war, praktisch eine Anzeige geschaltet in einem Branchenblatt und habe gesagt, hier, ich bin fertig, habe das und das und das gemacht. Und dann hatte ich eine Reihe von Angeboten gehabt und dann habe ich eins genommen, was in der Nähe war, weil ich wollte nicht zu weit weg von der Pfalz. Mhm. Und meins war irgendwie okay, das war, also ich wollte weg, schon kein Thema, aber ich wollte auch nicht zu weit weg. Und Mainz war da irgendwie ziemlich gut. So. Ja. Also in Reichweite noch, ne? Man kann am Wochenende noch hinfahren und so, aber er ist doch ein bisschen mal raus aus der alten Blase. Mhm. Und von daher habe ich da angefangen und bin jetzt fast 30 Jahre dabei. Und was macht ein Verleger? Ja. Er kümmert sich um alles, was nicht schreiben ist im Prinzip. Also ich betreue die Redaktion im Prinzip, okay. Bin verantwortlich für Personal, für den Umsatz, für die Kosten, also letztlich für das wirtschaftliche Ergebnis. Das Ding muss ja gedruckt werden, es muss verschickt werden, muss zu den Abonnenten kommen. Heute ist es viel, also digitales Geschäft dabei, eben Website, Werbung, wir haben Social Media, jede Menge dabei und so. Haben große Projekte auch gehabt mit der Deutschen Messe, wir waren weltweit auch mit der Deutschen Messe unterwegs gewesen, habe dann Zeitschriften gemacht und E-Paper in Chicago in Englisch, in Moskau in Russisch, in Shanghai und Peking in Mandarin und in Istanbul in Türkisch. Und ich glaube, das war es. Indien, Neu-Delhi in Englisch. So. Und da sind wir sozusagen mitgetingelt von Messe zu Messe, die Deutsche Messe organisiert hat und haben jeweils praktisch die Messebesucher im Vorfeld mit dem E-Paper und dann mit dem gedruckten Ausgabe in Print auf dem Messegelände dann informiert über die Neuheiten der deutschen Industrie. Also wir helfen praktisch der deutschen Industrie letztlich Produkte zu verkaufen. Und das ist im Prinzip alles Maschinenbau und Automatisierungs- oder Logistiklösungen. Also ganz andere Baustellen. Als das, ja, was wir hier...
Interessant.
Ne? Genau.
Aber das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass man nicht unbedingt das, was man so mit Leidenschaft auch macht, vielleicht so nebenher auch als Hauptbroterwerb unbedingt haben muss. Ich denke, das hat man bei einigen von unseren Gästen auch schon gesehen, die hängen auch nicht die ganze Zeit in dem Gebiet sozusagen ab. Ne?
Also mir macht das beides großen Spaß. Ne? Ja. Und das als andere als Hobby zu machen, gibt auch eine riesengroße Freiheit natürlich. Ne? Also ich muss es ja nicht machen. Ich bin im Moment relativ viel unterwegs, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, mit Lesungen und Konzerten.
Auf jeden Fall.
Aber das ist was ich mir auch so nicht gedacht habe. Also das entwickelt sich einfach dann langsam, ne?
Ja, also Monchi, ne, nochmal, Verleger ist quasi der Chef. Ist eigentlich der Manager.
Also ich bin nicht Verleger. Verleger ist der Eigentümer. Das ist ein anderer sozusagen. Ja. Ne? Also ich bin Verlagsleiter, das ist sowas wie Bereichsleiter und war auch schon Geschäftsführer von Tochterverlagen.
Ja, also man managt quasi das Printprodukt.
Das alles.
Also alles zusammen.
Print, online, Social Media.
Was zur Veröffentlichung gehört. Genau. Ne? Und als solches kann man eben auch kann man Bücher dann auch herausbringen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Genau. Und das ist natürlich heutzutage wahrscheinlich auch ein anderes Geschäft, als das noch vor 20, 30 Jahren war.
Ne? Ja, absolut. Vor 30 Jahren hast du nur Print gehabt und das war im Prinzip Lizenz zum Gelddrucken. Ja? Und heute hast du x verschiedene Kanäle, wie man sagt, und musst den Umsatz beim Kunden sozusagen mühsam einsammeln.
Ja. Das ist gut zu wissen, ne, was du eigentlich für einen Hintergrund auch hast und was und wie das so zusammenpasst. Freue ich mich drauf, jetzt das mit dir auseinanderzunehmen. Monchi, du hast noch eine Frage gehabt. Die greife ich jetzt mal
vergessen.
Kurz auf. Ich weiß noch.
Ich werde mir jetzt erstmal was einschenken. Du kannst schon die Frage wiederholen.
Ich wiederhole so lange deine Frage.
Du hast noch was zu trinken.
Ja, ja.
Gut. Und zwar ist das die klassische Frage, zu der wir immer eigentlich viel zu spät kommen, oder die Feststellung, wie wir eigentlich zusammenkommen. Und da ist sowohl, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, der das schon dich lang begleitet hat und den wir relativ frisch überhaupt kennengelernt haben. Und das ist diese ganze, ich sag mal, die Welt, die sich uns aufgetan hat, der pennsylvanisch-deutschen Freundschaft, sage ich es mal, oder der Zusammengehörigkeit, wie sich das entwickelt hat. Und deine Frage war, Monchi, was ist denn das eigentlich? Pennsylvanisch-Deutsch.
Danke, Christoph.
Wir sind nämlich zusammengekommen über Hive wie Trive. Erstmal, dass wir als Konsument staunend vom Computer oder vom Fernsehen geguckt haben, den Film geguckt haben. Ich war leider nicht im Kino, ich könnte mal in der Bobbes weiß, dass ich da nicht dabei gewesen bin, aber das zu erleben, wie ihr da diese Geschichte aufgearbeitet habt, da war es erst einmal, dass wir dich gesehen haben und haben jetzt, wir waren zusammen in Kutztown gewesen letztes Jahr, zufällig auch zur gleichen Zeit. Wir haben zusammen beim Boschemeister von Kutztown, haben wir im Gatte, wie heißt es, Quotes? Ah, das Spiel, yeah, das pennsylvanisch-deutsche Spiel gespielt, die Metallringe zu werfen. Da haben wir einiges von dir erfahren dürfen. Aber vielleicht kann schon Monchi die Frage beantworten, pennsylvanisch-deutsch. Grob zusammengefasst.
Wo kommt das her? Erstmal, es ist kein Pfälzisch, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Weil viele sagen ja, Pfälzisch in Amerika, das ist es ja nicht. Und das Zweite ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wir denken ja heute immer in den Grenzen der Pfalz, wenn wir von Pfälzisch reden. Also wie sieht die Pfalz heute aus? Das ist die Bayerische Pfalz, die ehemalige. Da gehört dann irgendwie Speyer dazu und auch das Leiniger Land gehört dazu. Wir müssen aber weiter zurückgehen, wir müssen ja ins 18. Jahrhundert gehen. Und da war natürlich die Kurpfalz was anderes als die Pfalz, die wir heute kennen. Und das ist sozusagen die Folie, die man im Kopf haben muss. Denn die Auswanderer kamen eben aus der Pfalz, aus Bacharach zum Beispiel, oder sie kamen aus der Pfalz bei Großumstadt oder aus der Pfalz bei Buchen oder aus der Pfalz bei Simmern oder sogar aus elsässischen Städten oder Ortschaften, die pfälzisch waren. Und, oder sie kamen halt aus Frankenthal oder irgendwoher. Und was war das Gemeinsame? In der Regel waren es Protestanten gewesen im 18. Jahrhundert, die weg sind aus unterschiedlichsten Gründen. Also manchen hat nicht gepasst, dass die Kurpfalz katholisch geworden ist und auch gerade Wiedertäufer, die Mennoniten und die Amisch, denen hat es nicht gepasst, also die kleineren religiösen Gruppen, aber auch anderen. Und dann gab es einen Hungerwinter und dann sind die ab 1709 in Massen eigentlich in Rhein runter. Das war die Auswanderungsautobahn sozusagen runter nach Holland, dann nach London rüber und von London nach Philadelphia, dann Germantown und von da ein Stück weiter nach in den Westen haben sich niedergelassen. Und aus diesen Menschen, die sich da niedergelassen haben, da gehörten auch Hessen dazu, die dann nach dem Unabhängigkeitskrieg hängen geblieben sind, die haben ja gegen die Pfälzer gekämpft auf der englischen Seite, ne? Und dann kamen andere dazu, noch Bayern und Sachsen und so weiter, und dann wohnten die zusammen in einer Region so groß wie die deutschsprachige Schweiz und wurden eigentlich vergessen. Und da haben dann 2-3 Generationen gereicht, um aus den verschiedenen Dialekten, die gesprochen worden sind, eine relativ einheitliche Mundart zu machen. Und die ist interessanterweise, ist die einheitlicher als das Pfälzische. Weil wir haben ja hier 1000 Ortschaften, 1000 Dialekte. Ja? Die haben eigentlich viel, viel weniger Variation. Also es gibt einen Unterschied zwischen Pennsylvania und Ohio zum Beispiel, wo die auch hingegangen sind. Die schwätze Deutsch und Pennsylvania schwätze sie Deutsch. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, Emer und Kivel und so. Ne? Also, aber das kann man gar nicht richtig fassen, ob das jetzt eine regionale Kiste ist oder ob das eher ein Unterschied ist, dass die Mennoniten eher Emer sagen und die Lutheraner eher Kivel oder so. Das ist... da gibt es Studien in alle Richtungen und ist letztlich auch egal. Jedenfalls, es gibt auch relativ wenig Synonyme. Bei uns, wir haben ja 1000 Wörter für die gleiche Sache. Ja. Das macht da drüben irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also außer jetzt bei Bezeichnungen für freche Buben hier, Schnickelfritz lese ich gerade auf dem T-Shirt, ja. Oder Nixnutz oder kleiner Springer oder so, da hast du mal 3, 4, 5 verschiedene, Ischgebibbel, hast du mal 3, 4, 5 verschiedene.
Ischgebibbel. Ja.
Aber ansonsten gibt es relativ wenig Synonyme. Und deswegen eignet sich dieser Dialekt, der da drüben Sprache ist, weil er ist von Englisch umgeben, auch gut, um ihn zu verschriftlichen. Das ist ja anders wie bei uns. Bei uns mal kannst du keine pfälzische Zeitung machen, weil wie willst du es machen? Südpfälzisch oder Westpfälzisch oder wie auch immer.
Und sofort hat man jemanden, der sich beschwert, das schreibt man nicht so.
Genau.
Das, und so
weiter. Und drüben ist es halt so einheitlich, dass das funktioniert.
Ah, spannend.
Ostpfälzisch.
Ja, ja.
Was ist ein Ischgebibbel?
Ja, also Ischgebibbel ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort. Also, weil es war mein Lieblingswort.
Aha,
für viele Jahre.
Es war, genau,
weil das ist also ein frecher kleiner Junge. Also mein Doktorvater in Amerika hat immer gesagt, wenn er zu Amish gegangen ist und war ein kleiner Bu, sagt, bist du der Ischgebibbel, der das Gedu hat? Ja? Und was steckt aber hinten dran? Es steckt natürlich das Wort Ish oder Ische dran. Das ist ein jüdischer Mann.
Okay.
Und hinter dem Bibbel und Bibbelbabbel ist natürlich, bei Shakespeare kennt man es noch, bedeutet das viel sprechen oder auch undeutlich sprechen. Und also das ist dann, wenn man das mal aufdröselt, ist es kein so schönes Wort mehr. Das ist also jemand, der undeutlich spricht, eine andere Sprache, vielleicht Jiddisch. Und das ist, glaube ich, vom Herkommen her eher was Abwertendes. Genau.
Ja.
Also was man so nicht begreift heute mehr, ne? In Pennsylvania. Das wird ganz normal bestimmt der Ischgebibbel, der das Gedu hat. Aber meine Oma hat auch zu mir gesagt, sei kein kleiner Itzig.
Ja, sowas. Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ja, und das ist genauso. Es hat das gleiche Herkommen mit Isaak. Ne?
Ja.
Okay. Also das ist die gleiche Ecke.
Also man merkt es aber schon, ne? Du kennst dich da, du hast dich da sehr weit reingearbeitet, ne? Auch. Das ist ein Fachgebiet. Er hat seinen Doktor.
Ja.
Aber das. Wir haben uns mit vielen Leuten schon unterhalten, mit Benny und so weiter, wie die zu der pennsylvanisch-deutsche Geschichte gekommen sind. Ne? Und wir wissen letztendlich von den meisten, dass sie dich irgendwann kennengelernt haben und du hast ihnen was dazu erzählt oder konntest ihnen was da helfen zum Lernen. Aber wie war das für dich? Wann hast du das kennengelernt? Da gab es noch kein YouTube, wo man hätte ein lustiges Video mit Douglas Maidenford angucken können.
Oder für mich war ja relativ klar, dass ich was mit Sprache machen will, als ich meiner Oma zugehört habe. Und die hat dann so Sachen gesagt wie, also schaß mal Molly Lappinche aus dem Schatten oder so. Ne? Also,
wie bitte? Sag's
mal. Also jage mal die Kaninchen aus dem Garten und so.
Und was waren die Kaninchen?
Schaß mal die Lappinche aus dem Schatten.
Lappinche.
Ja. Also es ist ein bisschen konstruiert jetzt, aber die hat unheimlich viel Französisches gehabt in ihrer Sprache. Ne? Ja. Also habe ich eine Magisterarbeit geschrieben über Französisches im Pfälzischen.
Wegen deiner Oma?
Wegen meiner Oma.
Cool.
Und dann brauchst du die Pennsylvania-Deutschen und andere Auswanderergruppen wie die Russland-Deutschen oder die Deutschen im Banat, in der Gotsche, um festzustellen, haben die denn eigentlich das Wort auch? Weil wenn die es auch haben, haben die es mitgenommen.
Dann war das schon mal da.
Das heißt praktisch, dann kann man auf diese Art und Weise kann man feststellen, wann ein Wort in die Sprache reingekommen ist.
Ah, ja.
Und das war der erste Kontakt mit Pennsylvania, weil die haben keine französischen Wörter, die direkt ausgewandert sind. Also alles das, was wir als Französisch so stilbildend erleben im Pfälzischen, kam alles im Prinzip, nachdem die weg waren, also im Wesentlichen nach 1750, 60, 70, also eher so in der Franzosenzeit oder so. Ne? Und was haben die für französische Wörter? Plaisir und plaisirlich, aber das kommt übers Englische, pleasure.
Von pleasure, ja.
Rein, also schon französisch, klar, aber indirekt. Und das Gleiche ist mit caressiere, hat meine Oma noch gesagt, flirten. Und
caressiere?
Ja, und das kommt übers Englisch, to caress, gleiche Bedeutung, auch übers Englische ins Pennsylvanisch-Deutsche.
Also die Amerikaner haben das auch vom Französischen irgendwo genommen, aber halt über einen anderen Weg. So
genau.
Es kam nicht von Deutschland.
Genau, genau. Also von daher war klar, es gibt keine französischen Lehnwörter im Pennsylvanisch-Deutschen und das war wichtig für meine Magisterarbeit. So. Und danach hat halt mein Professor damals gesagt, magst weitermachen? Und da habe ich gesagt, ja, ich würde gern nach Amerika. Und dann war mir wichtig, eigentlich hat ehrlicherweise mich mindestens genauso interessiert, ob ich zu den Amish über meine Mundart Kontakt kriegen kann, ob das funktioniert. Ja, ah. Das hat mich vielleicht sogar noch mehr interessiert als die eigentliche linguistische Problematik, die ich dann da hatte. Und es hat aber auch geklappt, muss ich sagen. Also man hat dann mit entsprechenden Türöffnern gute Kontakte bekommen. Ich habe auch dann Freunde gehabt, habe auch übernachtet in den Familien, war auf den Gottesdiensten dabei, Sonntage bei denen verbracht. Und da lernt man halt schon auch ganz schnell Pennsylvanisch Deutsch schwätzen, weil ich tue nichts wie so. Die schwätze Pennsylvanisch Deutsch der ganze Tag.
Ah, for sure, ja? For sure. Ja?
Und da lernst du das wie eine zweite Fremdsprache letztlich dann auch. Und nachdem dann, aber klar war, mein Doktorvater wurde älter, der ist gestorben, vor 5 Jahren mit 93.
Oh, wow, okay.
Und dann habe ich mich ein paar Jahre vorher schon Richtung Kutztown orientiert. Ne? Mhm. Und zum Kutztown Folk Festival und zum der Patrick wurde irgendwann dann auch Leiter des Heritage Centers. Mhm. Und es war auch die Zeit, wo ich dann wieder mehr Musik gemacht habe. Und dann war klar gewesen, dann gehe ich jetzt in diese Folkfest-Szene eher so rein. Und lass sozusagen amischen Mennoniten ein Stück hinter mir.
Mhm. Da muss ich mal kurz einhaken. Wie alt warst du da gewesen, als du in Amerika warst? Und wie lange warst du dort?
Also das erste Mal, also als ich das Thema aufgenommen habe zu bearbeiten, war ich 27.
Mit 27? Ja. Muss ich mal kurz überlegen, was habe ich mit 27?
Da bist du noch in die Disco rumgefallen.
In die Disco. Ja, nee, da habe ich schon so das Gefühl gehabt, es wäre jetzt auch interessant, sich so ein bisschen zu erweitern, weil das ist ja schon ein großer Schritt, dann zu sagen, ich gehe in die USA. Wie lange warst du da?
Also nie lang, ehrlicherweise, weil ich habe ja Familie und Kinder. Ja. Aber der Deal mit meiner Frau ist, ich kann alle 2 Jahre, 2 Wochen.
Der Sport.
Und das ist...
kriegst sogar Taschengeld.
Und das ist, haben wir jetzt 30 Jahre durchgehalten. Das heißt, ich war jetzt 15 Mal, vielleicht insgesamt waren es dann, keine Ahnung, 40 Wochen oder so, ne?
Das heißt, du warst mit 27, warst du schon verheiratet gewesen? Oder,
nee,
das noch nicht. Nee. Aber so dieses erste Mal, als du drüber warst und dich auch, ne, wo du jetzt erzählt hast, ne, zu gucken, kann ich mit der Amische, kann ich mich da unterhalten über die Dialekt, war das 27 oder war das noch ein bisschen früher?
Das war 27.
Das war 27.
Ja, ja. Als ich das erste Mal drüben war, war dann 28.
Und wie lange warst du da gewesen? Auch
das so 2, 3 Wochen? Das waren, glaube ich, 3 Wochen gewesen.
3 Wochen. Also du warst jetzt nicht so längere Zeit wie ein ganzes Jahr oder sowas auch mal drüber gewesen. Weil das hätte ich mir jetzt, natürlich wäre das auch so Ding gewesen, dann wirklich eine längere Zeit einfach mal da zu sein. Das hätte ich mir für mich schwierig vorgestellt, sozusagen.
Das kommt noch, ehrlicherweise.
Oh. Okay, das hast du vor?
Ja, klar.
Oh.
Also weil ich nicht mehr arbeite... Will ich länger drüben sein?
Weil das ist so ein Punkt, den ich gemerkt habe, muss ich sagen, als wir jetzt letztes Jahr drüber waren. Wir haben das ja, wir sind da relativ naiv an die ganze Sache dran gegangen. Ne?
Wir haben ja nicht viel gekannt, außer der Film.
Genau. Und natürlich haben wir gewusst, die Leute, mit denen wir hingehen, das sind liebe Leute und mit denen kann man das gut auch machen. Aber ansonsten, wie wird es dort sein in Amerika? Ist es lang her, dass ich selber in den USA dann davor gewesen bin, da war ich eben jugendlich, ne? Und dann selber dort Auto fahre und so weiter. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, aber ich muss sagen, dieses Leben von der Amische hat einen ganz besonderen Reiz gehabt. Auch, dass wir die Chance gehabt haben, mit jemandem zu sprechen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass sie auch mal vor der Kamera auch was sagen wollen oder sich auch darüber unterhalten. Das hat mich schwer beeindruckt, was das für Lebensgefühl ist. Und dass der aber dann gerettet und ich ihn auch verstanden habe, ne? Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, oh, wenn ich jetzt dort wohne würde, ne? Wenn ich dort leben würde und wäre längere Zeit in dem Umkreis, würde mir das, glaube ich, auch sehr gut gefallen, wie die leben. Ich bin mir sicher, 80% sind wahrscheinlich so, also da würde ich dann gleich Reis ausnehmen und das nicht machen wollen. Ne? Aber das hat einen Charme, das hat einen gewissen Charme.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, also die sind nicht glücklicher als wir.
Ja.
Also das sind ganz normale Menschen und die haben ihre Zwänge auch und die fühlen sich auch irgendwie getrieben, ja, von dem, was sie, ja, was da vorgegeben wird, versuchen da auch zum Teil das zu umgehen. Natürlich hat heute jeder ein Handy zum Beispiel, ja, nur würden sie es nicht im Haus benutzen. Sie sind ja auch nicht technikfeindlich. Sie haben Solarenergie und Windenergie und sie suchen halt so ihren Weg. Wichtig ist immer der Abstand zur sie umgebenden Mainstream Society. Also, dass sie wollen, dass die Gruppe, die Gemeinde beisammen bleibt. Deswegen die Kutschen. Das ist kein Selbstzweck, sondern sie wollen die Kommunikationsradien sozusagen eng halten an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass man da als Fremder glücklich werden kann. Man muss, glaube ich, da reingeboren werden. Ja. Und auch das, wenn man das ist, glaube ich auch nicht, dass man dann unbedingt notwendig glücklich wird.
Ja. Also Christoph, uns haben ja tatsächlich ganz, ganz viel Leid gefragt, wie war es denn da drüben? Und eigentlich haben wir nur geschwärmt, oder? Mir zwei.
Naja, ich glaube, wir waren halt wirklich auf einer großen Urlaubsreise, ja, und mit großem Auge da durch die Gegend gestolpert, ja, und haben viel Eindrücke aufgesaugt, aufsaugen dürfen. Ne?
Aber Michel, wenn jetzt jemand aus der Pfalz oder aus der Pfälzer-Region, wie du vorhin gesagt hast, zu dir kommt und sage, hey, was ist denn der Reiz der Trive? Warum sollte ich mir das mal angucken? Was würdest du denn sagen?
Naja, es ist so, der Douglas hat mal gesagt, wenn er hierher kommt in Nepals, dann reist er in seine Vergangenheit. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Eigentlich reisen wir in unserer Vergangenheit, wenn wir nach drüben gehen. Und das habe ich erst oder lange nicht begriffen, weil ich war ja lange fokussiert auf die Sprache. Erstmal auf meine Arbeit, dann auf die Sprache, dann Hivivitrive, mit den Mundartautoren Texte machen oder Leute zum Schreiben animieren und so. Und dann mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass ich auf Sachen stoße, die ich gar nicht erwartet hätte. Ne? Also dann taucht eben, du hast am Anfang gesagt, das Bucklig-Männli auf zum Beispiel, oder es ist von dem Butzemann die Rede. Wir kennen bei uns den Biber-Butzemann. Und wenn man dann diesen Dingen so ein bisschen hinterher geht, da stellt man fest, dass die Dinge erhalten haben, die bei uns auch gewesen sein müssen, vor 300 Jahren, und die mitnehmen konnten, aber bei uns ist es halt weg, ne? durch die Kriege, durch die Industrialisierung, durch Zuzüge von anderen Gruppen und so. Und die saßen ja da westlich von Philadelphia und man hat sie in Ruhe gelassen und es gab keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und waren ja Bauern gewesen und insoweit haben sie einfach immer weitergemacht. Und deswegen haben sie diese kulturellen Muster heute noch. Und das finde ich das eigentlich Spannende heute, weil wir nämlich erkennen können, wenn wir uns da drüben bewegen, wer wir als Pfälzer selbst sind. Und man kann einen großen Bogen schlagen, vom Bucklig Männlein zum Schifferstadter Hut zum Beispiel. Weißt du, wenn wir da jetzt einsteigen wollen.
Wenn du magst. Ich glaube, cool, ich springe sowieso ein bisschen hin und her, aber es macht ja auch gar nichts. Ja. Ich glaube, die Leute können uns ganz gut verfolgen. Dann.
Also es ist so, ich bin immer hier und da mal auf was gestoßen, was ich von aus der Pfalz kannte. Fangen wir mal an mit dem Biber Butzemann. Bin im Auto gefahren mit einem Bekannten, dann sagt er zu mir, guck mal, da hinten steht ein Butzemann. Und dann war das eine Stroh. Puppe auf dem Feld.
Buckelscheich.
Und ein bisschen sah der aus wie die Vogelscheuche im Zauberer von Oz, wer sich daran erinnert, in der 39er Verfilmung da, ne, mit Judy Garland. Und da habe ich ihn gefragt und er hat mir erklärt, ja, das wird immer hingestellt am Murmeltiertag, Grundsautag, wird gebaut, wird gemacht, mit Kleidern ausgestopft und man nimmt also die Ähren und Stroh aus dem vergangenen Jahr, hat man extra aufgehoben und dieser Butzemann bekommt das ganze Jahr über Opfergaben hingestellt auf dem Feld und er muss verbrannt werden vor Halloween. Spätestens am 31. Oktober, weil ab 1. November ist die wilde Jagd unterwegs. Sage ich später was dazu. Wilde Jagd ist auch so ein Muster, was bei uns nur noch rudimentär da ist. Und also was ist die Idee, wenn das Feld abgeerntet wird, dann lässt man hinten 20, 30 Quadratmeter stehen für eine Vegetationsgottheit. Und die überwintert in diesem diesen Bereich, den man nicht aberntet. Und am 2. Februar, wenn der Butzemann aufgestellt ist, dann ist der Gedanke, dass die Vegetationsgottheit, die auch Butzemann heißt, in diese Figur einzieht und praktisch diese Figur belebt. Und damit ist dieser Dämon also in diesem Butzemann drin und bekommt die Opfergaben. Und dann bittet man halt das ganze Jahr um Fruchtbarkeit, gutes Wetter und auch eine gute Ernte. Ne? Und wenn dann das Feld abgeerntet wird, dann bleibt wieder hinten was stehen. Und dann, wenn der dann verbrannt wird, die Figur, dann weiß man, aha, die Gottheit ist zurückgezogen in diesem letzten Eck. So, das ist das eine.
Also die Gottheit wird nicht verbrannt.
Nein, die geht raus und verbringt in diesem unaufgeräumten, nicht abgeernteten Teil des Feldes. Und das Bucklig Männlein gehört auch in dieses Muster rein, weil vielleicht kennt jemand Tomte Tummetott von Astrid Lindgren. Wer Kinder hat, hat es vielleicht mal vorgelesen. Das ist ein kleines Männlein auf dem Bauernhof, das jeden Abend eine Schale Milch hingestellt bekommt. Und da ist der Gedanke, auch in Pennsylvania, dass der Urahn ist, dessen Geist fortwirkt in dem Haus, obwohl der schon längst tot ist. Mhm. Und indem man ihm jeden Abend eine Schale Milch oder ein paar Kekse hinstellt, sichert man sich seine Gewogenheit, sag ich mal. Also der hilft dann aufpassen, dass nichts passiert. Ne? Und gleichzeitig ist es auch so, wenn die Bauersfamilie fortgegangen ist, konnte man auch sagen, wir gehen eine Fahrt auf der Marik, aber die Knechte und die Magd, dir bleibt do und dir schaffen. Und das Bucklig Männli guckt, dass sie was schaffen. Ja? Mhm. Das heißt, man hatte so eine Art einen Aufpasser gehabt und die Mägde und die Knechte haben dann gedacht, oh Gott, wir können hier nicht rumfaulenzen, wir müssen weiter schaffen. Ne? So, okay. Und ich bin mal zu einer Frau gekommen, um Aufnahmen zu machen, Sprachaufnahmen, und dann hat sie mir gesagt, oh, komm, wir hocken uns da in die Kich, aber guck nicht in die Eck, die ist nicht aufgerahmt, da wohnt's Bucklig Männli.
Oh.
Also auch da, in einem unaufgeräumten Eck, wie auf dem Feld, das nicht abgeerntete Feld. Ne?
Ja, oder, ja.
Und dann gibt es das Gleiche noch im Garten. Am 17. März ist der Krummbeere-Tag, da kommen die Kartoffeln in den Acker. Aber bevor man das macht, dann macht man eine Prozession und umschreitet den kompletten Garten mit allen Familienmitgliedern. Und an allen Ecken des Gartens werden Opfergaben abgelegt mit bestimmten Sprüchen. Und diese Opfergaben sind für die Eckleid. Warum die Eckleid? Die Eckleid sind die kleinen Elfen und Gartenhelfer, die in den Ecken der Gärten leben, die auch nicht bebaut werden, die man Natur belässt, also praktisch da wächst das Gras aber hoch, da macht niemand irgendwas und da dürfen die sein und man hofft dann durch die Opfergaben, dass die kleinen Gartenhelferlein auch im Garten mitwirken, dass es ein gutes Gartenjahr wird. Auch das wiederum so ein kulturelles Muster. Ne?
Und das hast du alles erst in Pennsylvania dann rauskriegt?
Genau, also ich habe das ja nie gesucht, sondern du bewegst dich, du redst mit den Leuten, so wie ich dann bei der Frau in der Küche sitze und sage, guck nicht da hin, da wohnt's Bucklig Männli. Und dann macht es dann irgendwann natürlich Klick und man fängt an nachzufragen. Mhm. Ne? Aber der eigentliche Schalter, wo ich dann erst gemerkt habe, da ist was, war, als ich ein Kochbuch gelesen habe und ich hatte den Autor dann auch mal gehabt hier bei einer Konferenz, das ist der William Voice Weaver gewesen, und der hat erzählt von bestimmten Keksen, die nennt man Antler Cookies, also Hirschgeweihkekse, und die werden am Murmeltiertag in den Wald gebracht als Opfergabe für den Waldmops oder den Buschmops. Wir kennen nur den Buschmops oder Waldmops von Loriot.
Oder unseren Mops.
Ja.
Oder unseren Mops.
Die ganze Zeit unseren Mops. Mann.
Und auch da ist es so, man gibt diese Kekse ab, legt sie dorthin, und im Gegenzug, dass man erhofft man sich eine gute Jagd. Eine gute Jagdsaison. Und das ist das vierte Muster. Also wir haben vier Lebensbereiche: Haus, Garten, Feld und Wald. Und für jeden dieser Bereiche gibt es immer das gleiche Muster. Ich gebe was hin, bekomme was zurück. Und
lass dem seine Ruhe.
Und ich muss, und er hat einen Bereich bei den Menschen. Er kann irgendwo sein, an einem Ort, den man einfach lässt, wie er ist. So, ne? Und jetzt muss man wissen, dass die Jäger- und Sammlergesellschaften früher, die haben ja schamanistische Praktiken betrieben. Wir haben ja auch gezaubert, ne, und so. Und die haben damals wirklich geglaubt, dass das auch funktioniert. Also wenn die irgendwelche Sprüche gesagt haben, haben um Regen irgendwie getanzt oder so, dann waren die der Auffassung, das muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert hat, sind die weitergezogen. Und spätestens 3 Tage später, wo die dann waren, hat es mal geregnet. Und da haben sie sich gesagt, hat ja geklappt. Ja. In dem Moment, wo die neolithische Revolution gekommen ist, also wo die Menschen sesshaft wurden, ging das nicht mehr. Also die saßen ja auf ihrem Bauernhof und die konnten so viel tanzen, wie sie wollten. Es hat einfach nicht geregnet. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht bei den Leuten. Und da haben sie gedacht, naja Gott, wir müssen vielleicht die Strategie verändern. Vielleicht sollten wir mal irgendwo etwas bitten.
Ja.
Und vielleicht haben wir dann Glück und im Gegenzug bekommen wir dann auch was zurück.
Und manchmal haben wir Glück und manchmal nicht.
Genau, wenn wir kein Glück haben, haben wir halt kein Glück. So. Ja. Und das war letztlich dann die Situation, so um 5000 vor Christus, als dann letztlich die Systeme mit Gottheiten sich entwickelt haben.
Das war aber ganz Europa oder auf der ganzen
Europa,
Welt.
Ganz Europa war das. Also das hast du im Slawischen, im Romanischen, im Germanischen, also im skandinavischen Bereich sowieso.
Ich habe zu viel Vikings geguckt, die haben das ja.
Genau. Und was ich halt spannend finde, dass die Reste davon in Pennsylvania noch da sind.
Bei uns aber nicht.
Bei uns nicht, oder nur in Reststücken. Der Biberbutzemann ist ein Reflex oder ein Echo davon, ja?
Der Biberbutzemann, das ist für mich, ist das im positivsten Sinne Kinderlied, das ich niemals hinterfragt habe. Ne? Und natürlich ist es interessant, dass man erfährt, naja, das war schon ein Ding, schon vor 300 Jahren war das ein Ding und das hatte ganz andere...
Wenn du Angst hast, also das System ist immer, also Kontrollgewinn. Die haben ja nichts gehabt, die Menschen, außer dem Glauben, dass sie es schaffen können, dem Glauben an ihren Gott und eine Flinte. Und damit saßen sie jetzt mit ihrer Familie auf dem Bauernhof. Ne? Ja. Und das war ja eine Situation, die immer unsicher war. Und du schaffst eben Kontrollgewinn, indem du Rituale vollziehst, gnadenlos im Jahreslauf. Mhm. Das hilft dir einfach, dass du dich besser fühlst. Ne?
Ja.
Und so sind die Dinge auch entstanden. Und ganz wichtig, was wir noch kennen, ist Braucherei in Pennsylvania. Ich habe von schamanistischen Praktiken gesprochen. Du hast vorhin was gesagt von Warzen besprechen.
Ja.
Das ist die einfachste Übung, ne? Wie man Warzen bespricht. Und das ist auch was letztlich, glaube ich, sich aus den Jäger- und Sammlergesellschaften herübergerettet hat, wurde dann verstärkt im Mittelalter. Da gab es Hildegard von Bingen bei uns, die diese alten vorchristlichen Praktiken eingebunden hat in einen religiösen Kontext. Und damit wurden die auch sehr populär. Und in Pennsylvania haben wir das hier, genau, dass wir also praktisch mit Bibel und den alten vorchristlichen Praktiken zusammen versucht, bestimmte Krankheiten zu heilen. Unter anderem werden eben Warzen weiterhin geheilt. Könnte ich jetzt im Einzelnen erzählen, wie es ist, führt aber zu weit, glaube ich.
Da hätte ich aber trotzdem eine Frage, das ist ein großes Thema, aber das so ein bisschen besser zu fassen noch. Ist das was, wo du jetzt sagst, das habe ich im Einzelnen, habe ich das erfahren, ne? Du hast erzählt, bin ich mit einem Freund rumgefahren und dann seid ihr da auf das Thema gekommen, weil da eben sowas auf dem Feld stand, ne? Und dann hast du dich weiter dafür interessiert. Kann man sagen, dass das heute noch ein Ding ist, dass das Brauchtum nach wie vor so ist? Das ein pennsylvanisch-deutsches Haus, wo auf dem Feld eine Ecke unverbraucht ist und im Haus gibt es wirklich Mandy und sowas? Gibt es das noch?
Nee, das ist nicht so. Also das ist nicht so, dass es jetzt ein im Zentrum eines der Identität steht, wie es bei uns die Scholle in der Pals oder so, ja, oder der Saumagen, das ist nicht so, sondern man muss wirklich lang und viel reden mit den Leuten. Ich habe wirklich über die 30 Jahre mit vielen, vielen 100 Menschen gesprochen und irgendwann sagt irgendeiner was in einem Nebensatz und dann muss man halt dann gucken und sagen, was hast du gesagt, sag's wieder, kannst du mir die Story erzählen, hätt dir selge du auf der Bauerei, früher, wie du ein Kind warst. Und normalerweise fangen sie dann an zu erzählen.
Okay, Michael, die neue Pennsylvania, also die neue Generation, kennen die die Geschichte noch? Kriegen die sie weitererzählt?
Ich glaube nicht. Also das ist jetzt auch glaube, die Zusammenhänge können wir, glaube ich, auch wiederum besser fassen als die da drüben, weil wir auch wissen, also wo es herkommt auch. Ne? Ich habe vorhin den Schifferstadter Hut kurz genannt. Im Prinzip ist dort ja eingebaut, das ist ja Sonnen- und Mondkalender.
Der goldene Hut.
Der goldene Hut von Schifferstadt, ja. Also es ist ja diese Kerbungen da, die betreffen ja Sonnenkalender, Mondkalender, Mondfinsternisse und sowas. Das war ja damals Expertenwissen, was eben Schamanen hatten. Mhm. Und das war auch wichtig gewesen in der Übersetzung von der Jäger- und Sammlergesellschaft hin zur Bauerngesellschaft. Weil natürlich die Kalender haben nicht zusammengepasst, so richtig. Ne? Und man musste ja ungefähr wissen, wann die Krummbär in der Acker muss. Ja? Und das war halt Expertenwissen von denen, die konnten damit auch Dinge vorhersagen. Und weil sie es vorhersagen konnten, schaffte das wiederum Kontrollgewinn und gab der Gesellschaft Sicherheit. Und das hat letztlich geholfen. Und diese Hüte hat man an verschiedenen Stellen ja in Deutschland gefunden. Ich habe jetzt 2 oder 3 gesehen, in Berlin, auf der Museumsinsel auch. Ne? Mhm. Also die da ausgestellt sind. Also das sind vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Jahre sind die.
Und wie hängen die zusammen? Du hast vorhin gesagt, wie der Schifferstadter Hut, mit was hängt er zusammen?
Also im Schifferstadter Hut ist Wissen kodiert um Kalender. Also Mondkalender, Sonnenkalender, Finsternisse und so weiter. Mhm. Und das war halt ein wichtiges Expertenwissen, wenn du halt, wenn du Bauer warst. Mhm. Ja, und wenn du auf dem Acker Erfolg haben wolltest.
Ja, okay. Also, was du sagst, Mutti, du warst gerade richtig enttäuscht, ne? Also, als Surfer, das wird eigentlich gar nicht großartig weitergegeben. Da braucht es wirklich den Blick, vielleicht auch und das große Interesse von außen auch, an viele Stellen nachzufragen und das zusammenzutragen.
Ne? Und wer macht das alles?
Der sitzt hier vor dir.
Ne? Ja, wer noch?
Na, jeder hat einen anderen Blick auf die Themen. Es gibt schon Menschen in Deutschland, die sich da sehr bemüht haben. Also der Roland Paul hat die Auswanderungsgeschichte sehr exakt nachvollzogen, leider verstorben viel zu früh, vor einigen Wochen, war ein guter Freund von mir. Es gibt einen Volkskundler in Mainz, der Helmut Seebach, der sich für die christlichen Aspekte auch interessiert, die christlichen Muster, die drinstecken. Und er sagt, im Prinzip ist ganz viel aus der Schweiz sogar gekommen und nach Pennsylvania transferiert worden, weil es gab ja nach dem 30-jährigen Krieg eine große Einwanderungswelle aus der Schweiz in die Pfalz. Und auch dafür spricht ganz viel, dass er da mit seinen Thesen in vielen Punkten auch recht hat. Und mich hat eigentlich erstmal die Sprache als solches interessiert. Und jetzt in der neuesten Zeit eigentlich mehr so diese Muster, diese großen Zusammenhänge, sag ich mal, ne? Die auch jenseits der Sprache sich abspielen. Man kann nämlich auch dann erklären, was Elvedritches sind.
Aha.
Interessant.
Erzählen Sie mehr.
Also man muss wissen, dass die Menschen immer Angst hatten.
Ganz kurz, kriegen wir jetzt ein Problem mit Wilhelm Haut, wenn wir jetzt irgendwas anderes erzählen, wie der uns schon nochmal erzählt hat.
Wir haben schon uns ausgetauscht zu dem Thema.
Ihr habt euch ausgetauscht und ihr seid beide, ihr redet noch miteinander.
Wir reden weiter miteinander.
Gut, alles klar, dann redet weiter. Entschuldigung, ich wollte es nur klarstellen, sonst kriegen wir Ärger.
Also, die Menschen haben, also die Gallier in Asterix hatten ja vor nichts Angst, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Die Germanen hatten vor nichts Angst, außer dass sie von der wilden Jagd in den Himmel fortgerissen werden, auf nimmer Wiedersehen. Letztlich ist es die gleiche Angst und es ist auch letztlich das gleiche Muster, was hinten dran steckt. Also es gibt immer in den Wintermonaten einen Zug von Geistern und Dämonen in Begleitung der Götter, Wotan, seine Frau Perchta, die bei uns Frau Holle heißt, deren Haustier, die Havergees und viele andere. Wer ist noch dabei? Thor ist auch dabei, glaube ich. Und
das war der mit dem Hammer, Mensch.
Im Hammer, der Wettergott, genau. Heilig Dunner wäre da noch einmal. und da haben sie die Menschen Angst gehabt. Ne? Also man darf zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr nicht rausgehen oder muss aufpassen, nachts vor allem, darf keine Wäsche waschen, weil die wilde Jagd könnte sich drin verfangen. Und dann ist es so, dass man Angst haben muss, dass sie sauer wird und dann das Haus verflucht und irgendeinen Kram macht. Ne? Und also in den Rauhnächten kann es sein, dass sich die die echte reale Welt und die übersinnliche Welt, dass sie sich vermischen. Mhm. Und davon haben die Menschen Angst. Mhm. Und schwierig sind immer diese Übergangsbereiche, also Spiegel zum Beispiel. Ein Spruch in Pennsylvania heißt, wenn du nachts in den Spiegel guckst, guckt der Teufel raus. Ja? Mhm. Oder Wasseroberflächen. Mhm. Unter der Wasseroberfläche wird es gefährlich. Oder jetzt kommen wir zu einer Elvetritsche. Es gibt eine Phase, wo du nicht mehr richtig schläfst, aber auch noch nicht wach bist.
Ja.
Da können sich die sinnliche und die übersinnliche Welt vermischen. Das ist ganz gefährlich. Aha. Also wenn wir Albträume haben.
Ja.
Mhm. Ja. Und die Häuser werden geschützt vor Dämonen durch Sterne. Hex-Signs.
Ja.
Fünfecke, also Pentagramme, Hexagramme, um die Dämonen abzuhalten.
Sieht ein bisschen aus wie so ein Mandala, dass man sich das vorstellen kann. So. Ja, ja.
Und trotzdem passiert es, dass diese Dämonen, dem Fall sind es wirklich Dunkelalben, nennt man die. Es gibt auch Lichtalben, aber die Dunkelalben, die kommen auf unterschiedlichste Art, kommen die zu dir ins Zimmer. Als Feder können die reinkommen oder als Hauch durchs Schlüsselloch. Und du liegst da und schläfst und träumst. Ne? Und da war das Gefühl, dass sich dieser Dämon auf deine Brust setzt und dir mit den Krallen praktisch die Brust einengt und du Albträume hast, Beklemmungen hast und du kannst aber nichts tun, weil du wie paralysiert bist in dieser Phase zwischen Tag und Nacht schlafen und Wachsein.
Ja.
Und dagegen gab es jetzt auch Brauchereiwesen, gab es auch Sprüche, nämlich den berühmten Trotterkopf-Spruch, den ich gefunden habe in einem Buch beim Patrick in Kutztown. Und der Trotterkopfspruch, also Trotter kommt von Trudan. Trudan ist altnordisch, heißt treten, also der Tritteier. Ne? Mhm. Und der Trotterkopfspruch sagt im Prinzip, Dämon, Trotterkopf, hau ab, geh über alle Berge, durch alle Täler, geh über alle sieben Meere, zähle alle Zaunstecken der Welt. Und dann irgendwann, wenn du das alles gemacht hast, dann komm wieder in mein Haus und sei dann auch willkommen.
Mhm.
Und dahinter steckt das alte Prinzip, werde einen Dämon los, indem du ihm ein Rätsel gibst, das er nicht lösen kann.
Mhm. Mhm. Und hoffentlich kommt er nie mehr zurück. Oder?
So, also das heißt praktisch, bei Hollywood ist es dann so, dann fangen die Bösen sich an zu drehen wie wild und irgendwann macht es Puff und sie, ne? Also ganz vieles von dem ist von Hollywood auch aufgegriffen.
Ne?
Genau, auch.
Ah,
genau.
Reißt sich das Bein raus, kannst nicht. Ja, alles klar.
So, das ist so das Prinzip. Ne? Und auch von dem Trotterkopfspruch. Und letztlich ist es so, dass man diesen Dämon auch Trude genannt hat. Eine Alptrude.
Mhm.
Also Truden waren Wesen, die lebten in der Erde bei den Zwergen. Ja? Und die konnten aber auch eben hochkommen und in unsere reale Welt. Ne?
Ronja, die Räubertochter, gibt es auch Trude.
Also ganz vieles, was du...
Wildtruden.
Wildtruden, ja genau.
Ja. Das ist auch Lindgren.
Genau, also wir machen gerade einen ganz großen Bogen. Ne?
Aber hallo.
Ja? Also die Germanen haben an einen Weltenbaum geglaubt. Oh. Ne?
Oh, yeah.
Da gibt es drei Etagen. Da gibt es die mittlere Etage, da sind wir sozusagen. Dann gibt es die obere Etage für die Götter und die Lichtalben.
Ja.
Und es gibt die untere bei den Wurzeln, die Zwerge und die Dunkelalben und so. Und an dem Stamm entlang praktisch kommen die hoch und runter. Und so. Und die Alptrude, das war ein Wesen, vor dem die Menschen echt Angst hatten. Und weil die wussten, die kann uns immer erwischen. Wir können tun, was wir wollen. Da hilft auch kein Hex sein, wir können die Tür zuschließen. Die kann fliegen, die kommt durch die Ritze, also in vielerlei Gestalt. Man kann fast nichts machen. Und aus Alp wurde Elb und aus Trude wurde Tritsch. Und,
okay.
Und so wurde aus der Alptrude die Elbe Tritsch, wie sie in Pennsylvania noch heißt, mit B. Und was wir mit W haben, ist im Prinzip eine Neuerung. Ne? Und die Jagd auf die Elbe Tritsche ist nichts anderes als ein ritualisiertes Aufführen des Trotterkopfspruchs. Weil, Monchi, du bist neu in der Pfalz. Du kriegst den einfachsten Job. Du kriegst einen Sack, die Lichtung, kriegst einen Sack und die Laterne. Und wir anderen Wissenden gehen weg und treiben die Elvedrätsche zu dir.
Mhm.
Und was wir tun, wir geben dir ein Rätsel, das du nicht lösen kannst,
okay,
weil es keine Elvedrätsche gibt.
Mhm.
Und wir gehen runter in die Wirtschaft und dann gilt am Ende aber der Spruch, Und wenn du dann wiederkommst, dann bist du auch willkommen. Bim, El, Bim, Bim. Ah. Und das ist sozusagen, das wird auf, da wird der Trotterkopfspruch aufgeführt, ja, um einen Dritten letztlich reinzulegen.
Ich hoffe, das passiert mir nie.
Ja.
Monchi, ich fürchte, ich war live dabei, als es dir tatsächlich passiert ist. Und ich fürchte auch, nächstes Jahr
sehen es alle, dass es passiert ist.
Und ich weiß auch, wer pfeifend weggelaufen ist von dir. Ja,
ja. Ich dachte immerhin, denn der ganze Märscher, das ist alles erfunden. Das ist ja alles irgendwie Legende oder ist alles...
Also
Religion?
Spannend finde ich auch, natürlich, wir sind aufgewachsen mit Astrid Lindgren, wir haben uns mit der Sache von Filmen, von Büchern, von Erzählungen immer ja einfach auch ein bisschen wegtragen lassen und geträumt ein bisschen davon. Das finde ich spannend, ne? dass die da auch das Sache
aufgreifen. Ja, das finde ich toll, dass man die Fetzen, die wir halt haben, in Pennsylvania zusammenfügen können. Ja. Und vielleicht ein Schlenker noch, warum sieht die Elvedritsche aus, wie sie aussieht? Weil es letztlich ein tierisches Fliebertüt ist. Ja? Das heißt praktisch, sie erreicht uns immer. Wir können nichts tun. Die kann fliegen, die kommt so. Mhm. Und als dann die Jäger oder die Leute, die präpariert haben, versucht haben, das zu versinnbilden, zu visualisieren, wie die aussehen könnte, haben sie eben ein Tier gemacht, was fliegen kann und schwimmen kann mit den Entenfüßen und so, wo alles dran ist. Also die kann alles im Prinzip. Alles. Ja? Also das heißt im Umkehrschluss, du kannst ihr nicht entrinnen, weil sie dich erwischen wird. Ja?
Egal wie.
Egal wie. Okay. Also wie ein Terminator sozusagen. Ja. Ja? und das, deswegen 1000. Sieht sie aus, wie sie aussieht.
Wahnsinn.
Also, und dann kommen dein Dächter und lesen noch Harry Potter.
Und lesen Harry Potter, ja.
Ach so, ja, und du hast den Harry Potter hast du noch genannt vorhin. Was war die Frage?
Die Frage ist eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich ein Snallygaster?
Die wilde Jagd habe ich genannt. Aha. Also das sind ja die Geister. Und in Pennsylvania gab es Menschen, die sind weitergezogen nach Maryland. Haben sich dort niedergelassen, wurde auch Mundart gesprochen, aber deutlich weniger als in Pennsylvania. Und es gab vor allem auch Sklaven, was es in Pennsylvania nicht gab. Mhm. Und dann haben diese Pennsylvanisch-Deutschen, um letztlich den Sklaven auch Angst zu machen, von der wilden Jagd erzählt. Dass sie eben drin bleiben sollen nachts und nicht rausgehen, weil die wilde Jagd würde kommen und würde sie in die Luft ziehen. Und die haben aber nichts verstanden, weil die in Pennsylvanisch-Deutschen haben immer gesprochen von schnelle Gester. Die schnelle Gester kumme, bleib daheim, die schnelle Gester kumme. Ja. Und aus der schnelle Gester wurde dann ein Snallygaster.
Ja.
Und der sieht aus wie ein fliegender Drache. Vorne hat er Tentakel wie ein Oktopus und mit diesen Oktopus-Tentakeln kann er praktisch Menschen vom Erdboden in die Luft ziehen, um sie mitzunehmen. Und die Zähne sind aus blankem Stahl. Und das ist nichts anderes, weil die wilde Jagd ja auch hoch bewaffnet ist mit Schwertern und mit Speeren, alles aus Eisen und Stahl. Das sind ja die germanischen Gottheiten mit dem Hammer und so, die da kommen. Und das haben die umgesetzt. Ja, und das Snallygaster hat es jetzt geschafft in ein Lexikon von der, wie heißt die, J.K. Rowling.
Fantastische
Tierwesen. Und das sind sozusagen unsere germanischen schnellen Geister als schnelle Gäste jetzt gelandet vor ein paar Jahren.
Ja. Das ist so witzig, ne? wie das alles zusammenhängt. Das ist, manche, wie du sagst, das ist faszinierend, was das, wie verwoben das ist. Ne? Und was man doch mit so einer kleinen, also so als kleiner Mensch, ne, was man so sich denkt in seiner Kindheit, in seiner Jugend, wie einfallsreich man doch wäre und was man noch alles erfinden könnte, ja, Pustekuchen, ne? Und wie gut das aber ist, dass das alles irgendwo zusammenkommt und dass man sich auf die Suche machen kann. Ist es so? Bist du ein Mensch, der kein Puzzle macht?
Eigentlich das ist auch kein Puzzle, was ich gesucht habe, ehrlicherweise.
Aber du hast doch gepuzzelt jetzt die ganze
Jahre. Ja, gut, aber klar, weil ich dann mich hat interessiert, wie das zusammenhängt. Ne?
Ja.
Und es ist wirklich so, dass das, was bei uns nicht mehr erkennbar ist, dort noch auffindbar ist. Und wir können wirklich im Prinzip viele tausend Jahre Kulturgeschichte in den kulturellen Mustern der Pennsylvania-Deutschen nachvollziehen. Und das finde ich halt völlig irre. Und am irresten finde ich die Geschichte, die der Douglas letztens erzählt hat, in seinem Blog, von der Rave-Schlange, der Reifenschlange. Hast du es gelesen? Das ist eine Schlange, die, wenn sie dich sieht, dann beißt sie sich in den Schwanz, um schneller zu sein, und dann rollt sie dir hinterher, und wenn sie dich dann erwischt hat, dann tötet sie dich mit einem Biss. Völlig, völlig irre Geschichte.
Ja.
Und wenn man dann dem hinterhergeht, dann stellt man fest, dass die Reifschlange in ganz, ganz vielen Kulturen der Welt bekannt ist. Und also da kann man sich auch gut vorstellen, dass die auch schon am Lagerfeuer erzählt worden ist, bei irgendwelchen Jägern und Sammlern vor 20.000 Jahren oder so, weil das ist ja gruselig. Ne?
Ja.
Und die Reifschlange gibt es noch in Pennsylvania.
Ja.
Bei uns nicht mehr.
Aber haben wir da jetzt nicht ein Problem?
Mehrere Probleme, fang du mal an.
Ja, also wer hält das alles fest? Machst du das bei uns?
Ja gut, ich habe...
Also irgendjemand muss das ja, die ganze Geschichte, die ganze Sache, die du rausfindest...
Ist das jetzt ein Arbeitsauftrag oder was?
Ja, ist ein Arbeitsauftrag. Vielleicht gibt es den ja schon. Oder? Ja, vielleicht hat den schon den dann zum Eigen gemacht.
Also gut, ich habe...
Aber Buch, was machen wir in 20 Jahren? Sind die Geschichte weg?
Nee, also ich habe Buch geschrieben. Ne?
Das wollte also, ich hören.
Hebe Betriebe, der Pennsylvania Reiseverführer, der erzählt im Prinzip die Geschichte der Besiedlung von Pennsylvania, die kulturellen Muster, die Sprache ganz viel, und aber auch diese Verbindungen, sag ich mal. Also wie man die Fäden zusammenbindet, um die Fetzen, die wir halt haben, irgendwie zu einem Puzzle zusammenzufügen. Und das soll letztlich Lust machen, um mal rüberzufahren und die mal zu besuchen.
Und da halte ich auch die ganze Geschichte, die du uns ewig erzählt
hast. Genau, die sind da alle drin.
Ich soll da übrigens einen schönen Gruß von meiner Frau sagen.
Die hat es gelesen, gell?
Die hat es gelesen, aber ich glaube, die hat es verschlungen. Ich glaube, die hat es überhaupt nicht mehr weggeleckt.
Es ist auch ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Es ist auch natürlich vom Inhalt her ist es überhaupt keine schwere Kost. Ne? Und man merkt, Jan, so wie man dich im Prinzip nur so ein bisschen jetzt anpiekse muss und dann, ne, dann sprudelt es ja so aus dir raus. Das ist dir sehr gut gelungen, auch in Buchform abzubilden. Noch dazu mit einer sehr schönen, finde ich auch, optische Gestaltung.
Achim Chabot, der auch den Film illustriert hat, also ein wunderbarer Künstler aus der Pfalz, der jetzt aber im Schwäbischen lebt.
Ich warte ja persönlich aufs Hörbuch.
Oh, Stille. Stille.
Kannst du die Stille füllen? Mit ja.
Ich glaube nicht, dass da ein Markt ist.
Oh, ich würde es hören.
Ja. Ich würde es auch hören, auf jeden Fall. Aber das ist eine große Aufgabe, finde ich. Und es ist eine große Freude, dass wir auch tatsächlich dabei sein dürfen oder davon was haben, dass du dir die ganze Zeit die Mühe auch machst mit der Zeitung, mit dem Buch, mit deiner Mitarbeit am Film. Das nicht nur wirklich auf einem historische, sprachwissenschaftliches Fundament aufzubauen, sondern auch eben so zu verkaufen, sag ich mal, ne, dass es für die Leute interessant ist und sie es gern machen. Du machst Lesungen, du sprichst über das Thema. Im Prinzip das, was mir jetzt heute dir zuhören durften, ne, müsste man normalerweise Eintritt bezahlen. Ne? Wie ist das? Wer bucht dich für so eine Lesung? Oder für
also ganz unterschiedlich. Im Moment mache ich so um die 20 Veranstaltungen im Jahr.
Mhm.
Immer von Mainz aus, ist ein bisschen blöd, weil die Strecke ist immer so zwischen 70 und 120 Kilometer.
Oh, ja.
Aber gut, das ist ja mein Los und das mache ich auch gerne und ich genieße auch diese Veranstaltungen wirklich, weil es wirklich Spaß macht. Ich mache Musik dabei auch, spiele Musik aus Pennsylvania. Wir haben viele Texte auch jetzt mittlerweile übersetzt von irgendwelchen Pop-Klassikern, die einfach da nochmal ganz anders klingen. Folsom und Prison Blues von Johnny Cash mag ich besonders gerne zum Beispiel.
Schön.
Und und nächstes Jahr wollen wir zum ersten Mal mit einer Reisegruppe nach Pennsylvania. Das kann ich vielleicht noch erzählen. Also das haben bei den Veranstaltungen so viele Leute gefragt und ich habe jetzt in Zusammenarbeit mit einer Zeitung sind wir gerade dran, eine Tour zu organisieren, die ins Pennsylvania Dutch Country geht, Ziel ist, mit Mundartsprechern in Kontakt zu kommen, mit Amish und mit anderen, einfach zur Rette mit der Leid. Und dann aber auch natürlich nach Philadelphia zu gehen. Germantown ist der Ground Zero der Besiedlung von Pennsylvania durch Deutsche. Und auch nach New York natürlich sich anzugucken, was da die Auswanderung im 19. Jahrhundert so hinterlassen hat. Da gibt es auch ja Ellis Island und noch ein tolles Museum, das Tenement Museum. Und es ist gerade ein Bekannter von mir, mit dem ich das zusammen mache, mit einer Vorgruppe sozusagen schon mal im Moment gerade drüben und genieße es schon mal. Die gucken mal, ob das alles so funktioniert.
Und das müssen wir wirklich sagen, also Macht. Das ist sehr zu empfehlen. Sehr, also ja. Ich, ne, allein wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir erlebt haben in den USA und vor alle Dinge, wie du sagst, die Sprecher, die Gelegenheit zu haben, mit den Leuten dort zu sprechen. Und dass die, wie die sich gefreut haben, dass sie sich unterhalten können. Es waren oft einfach auch ältere Leute, ne, mit denen wir da zusammen sein durften. Das ist mehr als eine Reise, ne? Also als einfach nur mal ein Land zu sehen, sondern es ist auf ganz viele Ebenen. Ist super interessant. Können wir, also wenn ihr da was habt, sagt Bescheid, dann wollen wir das gern bei uns in den Shownotes immer vom Podcast auch mit reinnehmen. Also wenn ihr dann noch Geschenk habt zum Hochzeitstag, Weihnachtstag, Harry Potter Tag, was auch immer, das kann man empfehlen, da mitzumachen.
Sehr gut. Da insgesamt geht es halt darum, also ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre hinter uns, haben, glaube ich, einiges erreicht in diesem Netzwerk. Es gibt ja auch einen deutsch-pennsylvanischen Arbeitskreis, der sich gegründet hat. Wir haben mal zusammengerechnet in den letzten 20 Jahren auch da über 80 Veranstaltungen gemacht.
Ja,
und also nur in diesem engeren Umfeld mit diesem Arbeitskreis. Also, dass wir, glaube ich, doch die Verbindung gestärkt haben. Und uns ging es immer auch darum, wenn die deutsch-amerikanischen Beziehungen mal schlecht sind, dass zumindest die pennsylvanisch-pfälzischen immer gut sind. Das war so unser Ansatz. Und deswegen freut es mich auch, dass du jetzt oder ihr jetzt im Film sozusagen rübergegangen seid und das nochmal mit einem ganz anderen Ansatz nochmal macht. Ne?
Sag mal, du bist ja so wissenschaftlich wirklich drin in dem Thema. Als du das erste Mal gehört hast, hey, da kommt irgendeiner aus Schwegen heim und will einen Film machen, was hast du dir dabei gedacht?
Ach, eigentlich fand ich es cool, die Idee, das mal also einfach abzubilden in der Geschichte. Und hat er dann gefragt, der Benny der Christian Schäger, wer das machen könnte. Und dann gab es eben mit dem, aus meiner Sicht, nur den Doug Maidenford, der das machen konnte, weil er auch Deutschlehrer ist und eben auch unsere deutsche Kultur kennt. Und man muss, glaube ich, beide Seiten kennen, um so einen Film gut machen zu können.
Hast du gedacht, dass das so ein Erfolg hat, der Film? Am Anfang? Weil er ist ja saugut angekommen bei den Leuten.
Ich wusste ehrlicherweise nicht. Also ich war sehr überrascht, als dann die Kinos, als die Kinos dann so voll waren.
Ja.
Und ich glaube, dass der zweite Film wahrscheinlich mindestens so erfolgreich wird.
Das wäre schön, ja.
Weil beim ersten Mal war es ein Kennenlernen, sag ich mal. Ne? Mhm. Jetzt beim zweiten Mal kann man ja schon genießen. Also ihr spielt ja auch im Drehbuch schon ein bisschen mit dem Ganzen und geht es ja auch eher pfälzisch locker an, sag ich mal, das Ganze. Ne? Und das ist auch ein Ansatz, der, glaube ich, gut ankommen wird.
Monty, bevor du jetzt noch tiefer einsteigst, ich weiß, du bist ein sehr emotionaler Mensch.
Man muss dazu sagen, er guckt immer so kritisch auf die Uhr.
Ja, ist es nicht böse gemeint, weil es tut mir wirklich in der Seele auch leid, aber wir sind so langsam am Ende. Ich merke aber, und das haben wir auch schon oft gesagt, da steckt noch ganz schön viel drin. Vielleicht magst du irgendwann nochmal bei uns vorbeikommen, um uns vielleicht noch ein paar wunderschöne Geschichte zu erzählen.
Absolut gerne, aber was hat deine Mutter eigentlich wissen wollen?
Ja, das Problem ist, wir haben so manche Gäste, ne, wo man denken kann, das, was die machen, damit kann man doch kein Geld verdienen. Ne? Bei dir haben wir gedacht, mit so einer beruflichen Laufbahn, ist es schon fast unverschämt, wenn man fragt, hast du was Gescheites gelernt? Hast du was Gescheites gelernt?
Ich habe was Gescheites gelernt. Ich bin unter anderem Bankkaufmann. Genau.
Hättest du nachgefragt.
Habe ich schon jetzt. Habe ich jetzt. Mama hat es gehört. Ne? Er ist Bankkaufmann. Also wenn alles schief geht, ne, dann kannst du...
Geldzähle geht immer.
Kannst du noch Geldzähle geben. Sehr gut. Ihr Leid, wir vertagen unser Gespräch auf eine kommende Zeit. Wir haben uns unglaublich gefreut, dass du Zeit gefunden hast, zu uns ins Zelt zu kravle und hoffen, du kommst ohne Rückenschmerzen jetzt auch wieder raus. Wir können dir aber anbieten, dass du über Nacht noch bleibst, also weil Mans ist schon ein Stück. Was sagst du?
Also ich bleib bei euch, wenn ihr es anbietet, aber ich sage euch, ich schwätze pennsylvanisch Deutsch auch im Schlaf.
Ein Traum. Ein Traum.
Ist nicht schlimm. Dann
kriegen wir gleich noch den
Christoph Kurs. Christoph schnarcht dazu, dann passt das schon. Und unser Hund braucht auch noch ein bisschen Platz.
Gerne, Leopold.
Hey, ja. Der hat halt gar nicht rausgenüsst.
Nee, ja, das ist in Ordnung.
Der hat die ganze Zeit im Eck guckt. Ja. War brav, oder?
Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, Snelly gestern. Vielleicht kommt jetzt irgendwie noch ein Hund vor. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit drauf gewartet. Und ich wette, es gibt auch einen pennsylvanisch-deutschen Hund. Davon erzählen wir aber das nächste Mal.
Daher, vielen, vielen Dank, Michael, dass du da warst.
Dankeschön.
Bei uns kleine Zelt.
Ja. Komm gut wieder heim nach Mainz.
Prost, danke. Sehen euch wieder.
Fisi Madende. Der Podcast.